Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Benvenuti a tutti e buonasera. Ich heiße euch wieder willkommen zu einer neuen Folge Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha und ich habe wieder meine beiden Serie A-Experten bei mir. Zum einen René Steinhuber.
Ciao, hallo.
Servus. Und il Dottore Modena ist auch dabei. Hallo.
Buonasera.
Buonasera, ihr beiden. So, Freunde, wir haben eine Mission, die heißt, wir wollen noch kürzer treten, als wir ohnehin schon aufgetreten sind in den letzten beiden Folgen. Wobei das jetzt, ja gut, kürzer treten vielleicht die falsche Bezeichnung ist. Erste Folge 1.
Waschweiber-Talk einstellen.
Bitte?
Waschweiber-Talk
entwickeln. Genau, den Waschweiber-Talk. Ne? Erste Podcast 1 Stunde 45, der zweite 1 Stunde 8 Minuten. War eigentlich schon ganz gut, aber wir haben den Anspruch, noch kürzer aufzutreten. Ne? Jawohl. Heute ist der Maßstab 45 Minuten. Kriegen wir das hin, Leute?
Wahrscheinlich nicht. Man braucht immer hohe Ziele im Leben. Schauen wir mal.
Ja, wir geben unser Bestes, wir Waschweiber. Die Eieruhr ist wieder da. Wie man hört, sie ist da. Ich werde sie jetzt stellen. Und wir versuchen dann tatsächlich, das irgendwie hinzubekommen. Wir müssen das hinbekommen. Das kann nicht sein. Also, pro Spiel wenige Minuten, fangen an mit dem SSC Neapel gegen Empoli. Ich ziehe die Eieruhr auf und wenn es laut klingelt, dann weiß wirklich jeder, dass die Zeit rum ist. Aber ich muss ein bisschen weiter wegstellen vom Mikro, sonst hört man die ganze Zeit ticken. Das könnte dann ein bisschen nervig werden. So, hört ihr was ticken, Freunde?
Nö,
passt. Nein. Gut, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Ancelottis Truppe zu Hause im San Paolo. Musste man ran gegen den spielstarken FC Empoli. Und ja, obwohl Ancelotti gegen den Aufsteiger munter durchrotierte, wer war alles auf der Bank, René? Ich vergesse es immer wieder.
Albiol, Rui, Hamšík, Alain, Milik und Calejón.
Also eigentlich schon fast die halbe Stammelf, die Ancelotti da auf der Reservebank hat Platz nehmen lassen. Und trotz alledem fuhren die Süditaliener drei souveräne Punkte gegen die spielstarken Toskaner ein. Und zwar 5:1 endete diese Partie. Und obwohl Innenverteidiger Koulibaly während der Partie zu François Beckenbauer mutierte und das 1:0 von Insigne exzellent vorbereitete, war es trotz alledem jemand anderes, der dem Afrikaner die Show stahl. Wer war das, René?
Dries Mertens. Der Belgier hat wieder mal ordentlich zugeschlagen. Drei wunderschöne Tore gemacht. Überragendes Spiel, zum Schluss noch sogar noch einen Assist.
Ja.
Ja, die Tore waren absolut Weltklasse. Also das zweite, wenn man jetzt die Tore von Mertens sieht, wie er da gegen drei Empoli-Spieler, du glaubst, der dreht vielleicht nochmal ab oder macht noch einmal einen Haken zurück und er schlänzt die Kugel dann flach aus 20, 25 Metern ins lange Eck. Also ja, Mertens hat ein bisschen so magische Momente, wie du sie brauchst in einem Top-Team. Und auch der zweite Treffer dann, ich glaube das zweite Tor war es, wo Calejón den Ball auf Mertens spielt, so am 16-Eck am rechten, und er haut den Ball dann über den Torhüter drüber. Wahnsinnstor, also diese Schusstechnik, also
beeindruckend. Ja, da hat er sich wirklich von seiner Schokoladenseite gezeigt, der belgische Nationalspieler. Aber trotz alledem gab es leider am Anschluss der Partie eine Trainerentlassung. Und zwar wurde der Trainer vom FC Empoli vor die Tür gesetzt, und zwar Andrea Zoli. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass er entlassen worden ist, weil ich fand den Fußball von Empoli sehr erfrischend, sehr attraktiv, aber leider kam im Endeffekt zu wenig bei raus.
Naja, ne? Ancelotti hat nach dem Spiel sogar gesagt, er ging zu Andrea Zoli hin und hat ihm gratuliert zur Leistung. Er sagte, und er hat gesagt, Andrea Zoli glaubte ihm die Worte kaum und er glaubte, er wollte ihn verarschen. Aber Ancelotti sagte zu Andrea Zoli, ihr wart heute spielerisch die stärkere Mannschaft und wir waren eigentlich nur tödlich vor dem Tor. Und sogar die Statistiken stellen, natürlich stimmt das nicht ganz, aber Empoli hat auswärts in Neapel 52% Ballbesitz. Welche Mannschaft hat das überhaupt jemals geschafft oder eine Mannschaft wie Empoli? Also zeigt dann schon, dass die spielerisch eigentlich wirklich gute Mittel haben, einen schönen Fußball spielen da mit ihrem Tannenbaumsystem und auch gegen Juve die Woche zuvor eigentlich
richtig
stark waren, muss man ehrlich sagen. Also schon überraschend für so ein kleines Team wie Empoli, der an so einem schwachen Kader zur Verfügung hat, eigentlich das rauszuholen, so zu spielen, so attraktiven Fußball und dann ihn zu entlassen. Also ich hätte es nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich fand es auch ein bisschen überzogen und ich habe Empoli insgesamt dreimal gesehen die Saison und jedes Spiel haben sie mich beeindruckt mit ihrem spielerisch starken Fußball. Ich habe die in der Vorbereitung schon gegen die Eintracht aus Frankfurt gesehen und da haben die, die waren auch richtig stark. Also Frankfurt hat da nichts auf die Kette bekommen. Gegen Juve habe ich es jetzt auch gesehen, gegen Neapel. Also ich finde es auch überzogen, dass man ihn jetzt schon rausschmeißt. Und er ist definitiv ein Verlust für die Liga und ich hoffe, dass er schnellstmöglich einen Arbeitsplatz kriegt, vielleicht mit Spielern, die mehr Qualität haben. Und vielleicht kann der Junge dann auch mal mit seiner Art Fußball zu spielen, die Jung trotz alledem...
Würde ich nicht unbedingt sagen, er ist 65 Jahre heute geworden.
Ja, okay, ja,
er ist nicht der Jüngste. Die Krönung war ja, dass er zu seinem Geburtstag entlassen worden ist, quasi als Sahnetörtchen obendrauf. Das war auch sehr nett, muss man sagen. Also. Ja, aber wäre sicher interessant, ihn zu sehen bei einer guten Mannschaft. Ja.
Man muss auch sagen, wer sehr von ihm profitiert hat, von seiner offensiven Spielweise, war auf jeden Fall Caputo. Ne? Wie viele Tore hat er jetzt in den ganzen Spielen?
5 Tore.
5 Tore hat er jetzt schon gemacht. Ja. Ne? Also der fällt regelmäßig gut auf mit seinen Leistungen.
Gegen Juve gestochen, gegen Neapel jetzt wieder gestochen. Ja.
Genau.
Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga.
Ja.
Und jetzt zeigt das auch in der Serie A, dass er es drauf hat. Ja?
Genau. Das wird halt jetzt interessant sein, ob er unter dem Trainerwechsel leiden wird. Ne? Genau. Was aber hinsichtlich Neapel sehr interessant ist, ist, dass Dries Mertens und Lorenzo Insigne beide 7 Tore erzielt haben und beide jeweils 3 Vorlagen auf dem Konto haben und nun auf Platz 3 der Topscorer-Liste der Serie A sich hinter Suso und Ronaldo eingereiht haben. Das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Fakt, den wir erwähnen müssen. Vielleicht sollte sich Ancelotti mal für die beiden in der Champions League entscheiden. Jetzt geht's ja gegen PSG, gegen den französischen Meister, extrem wichtiges Spiel. Und ja, da hätte er mit beiden auf jeden Fall zwei sehr, sehr vielversprechende Optionen vorne in vorderster Front. Gut, Freunde, wir sind auf jeden Fall im Zeitraum oder im Zeitlimit. Deswegen beenden wir dieses Spiel und gehen zur nächsten Partie. Wir kommen zur nächsten Partie. Inter knallt Genua zu Hause im Giuseppe Meazza mit 5:0 aus dem Stadion. Also, das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, dass das Spiel so hoch ausgeht. Erwähnenswert auf jeden Fall, dass Piatek bei den Gästen erstmals von der Bank ins Spiel kam und nicht in der Startaufstellung stand. Und zusammenfassend kann man sagen, es war auf jeden Fall ein verdienter Erfolg für die Spalletti-Elf. Der 7. Sieg in Folge. Genua war absolut kein Faktor in dieser Begegnung. Und so langsam muss man zugeben, die Nerazzurri gewinnen ihre Spiele nun auch noch überzeugend. Nichtmals Juve zeigt aktuell diese Souveränität. Garanten des Sieges eher untypische Spieler wie Gagliardini oder vor allem Joao Mario, mit dem wohl keiner mehr gerechnet hat. Letzterer hatte gedanklich und öffentlich sich bereits von Inter verabschiedet und nun steigt er wie Phönix aus der Asche empor. Wie hast du die beiden gesehen, René?
Ja, mal zu Gagliardini, hat sich extrem gefreut, dass er 2 Tore gemacht hat. Er ist in letzter Zeit wenig berücksichtigt worden und das ist ein richtig sympathischer junger Italiener, der sitzt auf der Bank und jammert nicht drum und nimmt es so hin, wie es ist. Und wenn er reinkommt, dann bringt er seine Leistung. Er ist immer stabil. Ich sehe jetzt nie schlechte Spiele von Gagliardini. Selten auch überragende, muss ich auch sagen. Aber mich hat es richtig gefreut mit seinen zwei Toren. Hat er wieder vielleicht das nötige Selbstvertrauen gesammelt, um auch zukünftig in der italienischen Nationalmannschaft vielleicht wieder Einsätze zu bekommen. Und ja, es waren schöne Abschlüsse. Wenn es extrem gefreut ist, die Werte waren jetzt nicht überdurchschnittlich stark, also auch mit 76% Passgenauigkeit, das ist ordentlich, aber es ist jetzt nicht überragend, aber zwei Tore als zentraler Mittelfeldspieler ist spitzenmäßig und mir hat es vor allem für ihn persönlich sehr gefreut. João Mario war sicher Man of the Match, also auch 85 Ballkontakte, 92% Passgenauigkeit, auch die Zweikampfwerte waren nicht schlecht. Ich meine, er hat drei Assists und ein Tor, wobei ich sagen muss, die ersten zwei Assists, da weiß er selber nicht, wie er die zugeschrieben bekommen hat. Das waren ja Ping-Pong-Slapstick-Tore, also da hat er ja sehr wenig dafür können. Die sind ja dann über Umwege eigentlich dann zum Abnehmer gekommen, aber egal. Es wäre auch ein Tor und ein Assist krass gewesen und so hat er es halt der Statistik zu verdanken, dass er jetzt da steht wie der Superhero.
Aber ich fand ihn auch gegen Lazio bereits gut, ne? Also ist jetzt, also nicht nur gegen Genua, ich fand gegen Lazio war der auch nicht schlecht.
Ja, war auch gut. Also wenn man es jetzt rein sportlich sieht, muss man sagen, João Mario ist eine Bereicherung jetzt für Inter. Wenn man es jetzt von der Persönlichkeit her betrachtet, sehe ich das schon sehr kritisch mit João Mario. Ich meine, er hat ja im Sommer ein Interview gegeben zur Gazzetta dello Sport, in der ausdrücklich und eindeutig seine Absichten erklärt hat, und kann das noch ein bisschen erläutern, oder? Ich denke, der italienische Fußball passt absolut nicht zu meinen Eigenschaften. Er sagte des Weiteren, er kann sich absolut nicht mehr für Inter motivieren. Ja. Es ist eine Konsequenz aus anderthalb Jahren in Mailand. Die Idee ist klar, ich werde nicht zu Inter zurückkehren. Dann betont er es nochmal. Ich will es nicht noch einmal versuchen. Und also mehr unterstreichen kann man eigentlich nicht, dass man unbedingt weg will. Der einzige Grund, warum er hier ist, ist, weil keiner die Ablöse bezahlt hat, die gefordert worden von Inter. Und ich denke, Inter hat einen guten Kader. Sie wären nicht unbedingt abhängig von João Mario, von einem Spieler, der sich so negativ gegenüber der Mannschaft, gegen so einen Traditionsclub wie Inter, der muss eigentlich froh sein, wenn er bei Inter spielen kann und sich dann so negativ, zu äußern über so einen Club, das finde ich sehr, sehr schwach und das muss ich mir auch vorüberlegen, wenn ich sowas sage und ich finde es nicht gut. Also und bei mir würde er auch wahrscheinlich nicht mehr spielen. Da lasse ich vorher einen Valero auflaufen oder jeden anderen Spieler, aber schau Mario, ja, sportlich, wie gesagt, kann man es differenziert sehen. Ich finde halt Dinge wie Respekt, Treue und Ehre, ich bin vom alten Schlag, die wären halt mir wichtig und davon hat schau Mario sehr, sehr wenig. Und klar, er ist sportlich eine Bereicherung, aber ob er die Persönlichkeit hat, dann Inter auch den Step weiterzubringen, ob sie dann auch langfristig auf ihn bauen, das weiß ich nicht einmal. Vielleicht machen sie es auch, um ihn teuer zu verkaufen.
Also ich finde, spricht eigentlich auch für Spalletti, dass er ihn nochmal in die Spur bekommen hat, ne? Das muss man auch klar sagen. Also wenn ein Spieler öffentlich eigentlich so durchleuchten lässt, dass er absolut keinen Bock mehr hat, für den Verein aufzulaufen und dann schafft es Spalletti nochmal solche Leistungen aus ihm herauszukitzeln. Also so wie jetzt habe ich ihn in der ganzen Zeit bei Inter nicht einmal gesehen.
Nein, ich auch nicht. Das erinnert ein bisschen an Sporting Lissabon. Und Spalletti hat da schon ein bisschen so eine magische Hand. Er hat es auch bei Brozovic geschafft, der ja jahrelang unkonstant war.
Richtig.
Und jetzt Brozovic hat er geformt und theoretisch ist es bei João Mario. Ja, schau mal, ist jetzt zu früh. Also es waren jetzt zwei gute Spiele, das kann man jetzt nicht sagen. Aber er wirkt wirklich stark. Also ja, und das erinnert an Sporting Lissabon-Zeiten.
Und für wen ich mich auch sehr gefreut habe, Matteo Politano. Ich finde, er ist ein sehr wertvoller Zugang für Inter.
Ja.
Der ist sehr agil, der bringt frischen Wind mit rein. Ist für mich in meinen Augen eigentlich so der beste Neuzugang, den die geholt haben. Also meiner Meinung nach. Und ich finde ihn sehr erfrischend und es freut mich, dass er jetzt auch mal getroffen hat für die Nerazzurri und ich hoffe, dass er die Form hält. Und warten wir mal ab. Bei Lautaro Martinez, weiß ich nicht, war er unglücklich, ne, sein Spiel.
Ja, aber er hat
seinen hat Platz eigentlich in der gespielt Mannschaft. Wie Icardi, nur dass er halt nicht getroffen hat. Ne?
Ja, genau. Und wie wir letztens schon besprochen haben, wenn Icardi nicht trifft, dann ist er eigentlich desaströs.
Genau, Bruno genau.
Martinez spielt ähnlich wie er und ist durch das eine sehr, sehr schwache Leistung. Ich meine, er hat 57% erfolgreiche Pässe. Das ist ein Wert, den ich noch sehr selten in der Serie
gesehen habe. Ja, das stimmt.
27 Ballkontakte und 7 gespielte Pässe. Das ist phänomenal.
Also ja, das ist schon frech.
Katastrophale Werte. Ich glaube, dass bei Lautaro Martinez auch ein bisschen, vielleicht der Druck ein bisschen mitspielt. Die Fans haben einfach zu viel erwartet von ihm. In der Vorbereitungszeit, er wurde dann schon gehypt, du hast geglaubt, jetzt kommt der neue Icardi, der neue Superstar. Alle haben geschrieben schon, der kann eine neue Inter-Ära prägen und bla bla bla. Und jetzt knallt es halt ordentlich auf dem Asphalt und kann da eigentlich mit dem Schnellzug von Inter, der da gerade durch den Bahnhof durchdüst, irgendwie nicht aufspringen. Also Lautaro Martinez ist einer der schwächeren Spieler bei Inter.
Ja, aber kann auch vielleicht fehlender Spielrhythmus sein, das bleibt halt abzuwarten. Ne?
Ja,
das bleibt
abzuwarten. Er ist in eine neue Liga gekommen, das hat man ja vorher bei André Silva gesehen, wie schwierig das ist. Jetzt trifft er wieder bei Sevilla. Kaum bei Lautaro Martinez, der braucht vielleicht einfach seine Zeit. Also das würden noch nicht abschreiben, aber jetzt momentan hat er Schwierigkeiten, auf den Zug aufzuspringen.
So, die Eieruhr hat wieder geklingelt. Deswegen die letzte Frage an dich, René. Trotz des 5-0-Siegs war ein Mann, der ja eigentlich eher untypisch für ihn, dass er nicht so gute Statistiken aufweisen kann. Und zwar rede ich hier von Milan Il Duro Skriniar. Für unsere deutschen Freunde, Il Duro heißt so viel wie der Harte. Ja, wie hast du seine Leistung gesehen, René?
Also, mich hat selber fast der Schlag getroffen, als ich die Statistiken gelesen habe. Also, das sind Werte, die hat man von einem Skriniar in der Serie A noch nie gesehen. Und wenn ich die jetzt vortrage, dann wird es auch den einen oder anderen vielleicht vom Sessel hauen. Aber das sind Facts, ich kann sie auch nicht beschönigen. Es ist katastrophale Werte. Also, Skriniar hatte im Spiel gegen Genua, klar, vielleicht war er auch nicht mehr so frisch. Sie haben dann schon gut geführt und die sind dann auch vielleicht später entstanden. Aber trotzdem, ein Topspieler muss das Level auch halten.
Ja.
Er hatte 12 bestrittene Zweikämpfe, hat 3 gewonnen und 9 Stück verloren. Wir reden hier von Skriniar, dem Monster.
Das ist eine Hausnummer, ne?
Die nächsten Werte, er hat 9 Luftduelle. Skriniar hat 2 Luftduelle gewonnen und 7 verlorene Luftduelle. Das ist doch der König der Lüfte.
Also, das ist incredibile.
Incredibile, ja. Absoluter Wahnsinn. Er war wieder stabil im Spielaufbau, hat 92% Passgenauigkeit, hat da solide von hinten rausgespielt, war in Ordnung. Mhm. Und es ist im Endeffekt auch bei Genua nichts dabei rumgekommen. Es ist ja jetzt nichts passiert, aber es schreckt einen dann trotzdem, wenn man einen Spieler wie Skriniar so mächtig, so massiv erlebt, dass der dann auch Probleme bekommen kann mit unangenehmen Spielern und dass dann solche Werte dabei rauskommen, obwohl das Ergebnis eindeutige Sprache spricht.
Aber
das
ich darf fand ihn auch gegen Barcelona
nicht erlauben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich fand im Hinspiel gegen Barca war er ja auch derjenige, der bei 2 Gegentoren nicht so eine glückliche Figur gemacht hat. Also er muss jetzt wirklich gucken, dass er gegen Barca wieder on top performt und sonst wird es schwierig für Inter gegen Barca, ne? So. Aber wie gesagt, wir müssen uns kurz halten, deswegen schließen wir das Spiel ab, Freunde. Wir machen eine kurze Pause und dann begrüßen wir euch gleich wieder zurück zur Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Coulthard.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
So, Freunde, da sind wir wieder nach der kleinen Werbepause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit unserer nächsten Partie und zwar musste Lazio Rom zu Hause gegen den Aufsteiger aus Ferrara ran, gegen Spal und man konnte nach der demütigenden Heimniederlage gegen das formstarke Inter mit 4:1 über Spal triumphieren. Die Laziali absolut dominant, vor allem in der zweiten Halbzeit waren sie sehr, sehr überlegen. Und wir wollen auf die Tore eingehen, vor allem auf das 1-0, über das so der Dosenöffner quasi war. Und ja, nach taktischen ersten 10 Minuten ging die Laziali dann nach einer tollen Cataldi-Ecke durch Ciro Immobile in Führung. Die Verteidigung sah jedoch bei diesem Tor nicht wirklich gut aus, Kevin. Was war da los?
Also irgendwie hat sich keiner verantwortlich gefühlt, dass Immobile deckt, als würde da irgendwie, keine Ahnung, ein Jugendspieler stehen, obwohl man weiß, dass Immobile der Torschützenkönig war aus der Vorsaison. Und eigentlich kenne ich so ein Abwehrverhalten nur von Milan. Ich habe dann nochmal gucken müssen, oben spielt da wirklich Spal oder ich weiß auch nicht. Der kann den da frei annehmen, der kann sich quasi auch noch aussuchen, wie er ihn abschließt. Der musste jetzt nicht mal irgendwie quasi ihn so nehmen, wie er kommt. Der hätte ihn auch noch, wie gesagt, er hätte ihn auch annehmen können und abschließen können, aber er hat so freie Wahl gehabt, so freie Bahn, dass für einen Topschimmer wie Immobile das natürlich geschenkt war. Sah ganz schön aus, das Tor. Und ja, klasse Leistung der Abwehr. Ein Mensch weit und breit in der Nähe von Immobile, also wirklich meterweiter Platz, habe ich noch nie gesehen in der Serie A. Also seitdem ich Fußball gucke, habe ich das in der Serie A so noch nie gesehen. Also selbst Milan hätte das so nicht hinbekommen.
Krass. Ja, das war wirklich schon, da war wirklich eine Menge Raum, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Ja, und dann erzielte Immobile durch einen abgefälschten Schuss nach physisch starker Vorarbeit von Caicedo den zwischenzeitlichen Ausgleich von Antonucci, das 2:1. Und in der zweiten Halbzeit absolut dominantes Lazio dann auf dem Platz. Das 3:1 und 4:1 reine Formsache. Jedoch auch wunderschöne Treffer aus der Distanz durch Cataldi und Parolo. Cataldi sollte die verletzten Lucas Leva und Milan Badella setzen. Wie fandest du seine Leistung, René?
Ja, sehr stark. Hat es sehr gut gemacht. Also mit Cataldi hat eigentlich keiner mehr wirklich gerechnet. Eben, wenn du in der Hierarchie die Nummer 3 bist. In der Vorsaison hat Lazio schon an Benevento ausgeliehen. Und da waren seine Leistungen auch eher durchwachsen. Aber Das Spiel war mal richtig gut. Also auch der Abschluss dann zum Tor, also es war richtig stark.
Das Tor war sensationell, ne?
Ja, also dann in der zentralen Position, wo er spielt, 9 Flanken schlagen, das kenne ich jetzt so auch nicht wirklich. Also ich weiß, der Typ war überall. Mhm. 91% angekommene Pässe, 4 tödliche Pässe, 4 lange Bälle gespielt, 3 angekommen. Also Cataldi war überall, war omnipräsent und wirklich ein gutes Spiel von ihm. Und mich freut es vor allem, weil man doch geglaubt hat vor 2-3 Jahren, dass Cataldi vielleicht der Spieler im Mittelfeld werden kann, der auch für die Squadrazzurra interessant wird. Und man wird sehen, wann er vielleicht die Rolle jetzt gut annehmen kann und jetzt die Verletzten ein bisschen länger vertreten darf. Vielleicht rutscht er dann auch hinein, wenn der ein oder andere wieder zurück ist und bekommt seine Einsatzzeit. Also ja, war ein sehr starkes Spiel von ihm. Hat mir gut gefallen.
Was ich auch interessant fand, war die Mischung Felipe Caicedo und Ciro Immobile. Ne? Caicedo ja eher so der physisch starke Ballhalter, würde ich jetzt mal sagen, im Sturm. Und ja, Immobile kennen wir ja alle. Und er hat stattdessen ja Luis Alberto auf der Bank gelassen und Joaquin Correa. Ja, und hat dann auf Ecuadors Nationalstürmer gesetzt. Was denkt ihr? Hat diese Kombination eher Rotationscharakter oder überlegt sich Inzaghi vielleicht in Zukunft häufiger so aufzulaufen? Weil Caicedo hat gerade beim 2:1 durch Immobile gar keine schlechte Figur gemacht. Er hat da wirklich den Ball gegen so viele Gegenspieler gehalten.
Ja, Caicedo macht die Räume frei für Immobile und stärker vermutlich wie alle anderen. Er bindet dann schon 2 Innenverteidiger, teilweise durch seine körperliche Präsenz.
Genau,
ja. Caicedo hat ja ein bisschen so den Charme einer Dampfwalze. Also wenn man den zuschaut, ja. Der überrollt ja teilweise die Gegenspieler. Also er ist wirklich körperlich sehr, sehr mächtig.
Bei FIFA hat er, glaube ich, Stärke 90 oder so. Kevin, du weißt das doch bestimmt.
Ja, und
kann ich jetzt so dann sagen, die Wege für Immobile frei.
Ja. Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt, Freunde? Ja, die Eieruhr bedroht mich wieder von links. Ne? Also, ich würde sagen, wir machen dann hier auch einen Schnitt bei Lazio. Gehen vielleicht noch kurz auf den Tabellenstand von Lazio ein. Lazio nun durch den Sieg punktgleich mit dem AC Mailand auf Platz 5 und hat absoluten Anschluss an die Champions League Plätze. Und ja, das wird noch ein heißes Duell mit Milan in den kommenden Wochen. So, dann würde ich sagen, ja, das ist die Eieruhr, ist ja gut, ist ja gut. Ja, wir brauchen es so, ne? Wir brauchen diese harte Hand. So, dann kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Und das war, ja, ein attraktives Spiel eigentlich. Ne? Fiorentina zu Hause im Artemio Franchi gegen die Roma. Das Spiel endete 1-1. Die Tore erzielten Vertu und Florenzi. Ja, man kann sagen, letztlich ein gerechtes Remis. Der Elfmeter war umstritten, aber da kommen wir gleich zu. Und die Führung war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht verdient für Florenz, denn die Roma war in der ersten Halbzeit das bessere Team. In der zweiten Halbzeit bot Rom zwar keine gute Leistung mehr, aber wirklich gefährlich wurde die Viola auch nicht. Daher kann man sagen, betrachtet man die 90 Minuten, dann hat keines der beiden Teams die 3 Punkte wirklich verdient gehabt. Aber über den Elfer wollen wir uns trotzdem unterhalten. Kevin, war das für dich ein Foul von Roma-Keeper Olsen an Simeone? War das für dich wirklich ein Penalty?
Also aus meiner Sicht war es kein Elfmeter. Aus meiner Sicht war das vom Stürmer so beabsichtigt. Er hat es gut hingestellt. Von außen hat man es vielleicht auf Anhieb nicht gesehen, aber dafür soll es eigentlich das VAR geben. Es war vom Stürmer geplant, dass er so zu Fall kommen könnte, durch das, dass er sich selbst eingehakt hat mit seinem Bein, Beinkeeper. Und ich hätte da so nicht gepfiffen. Es war forciert, das Ganze. Und im Endeffekt war es auch vom Stürmer so gewollt, wie es kam.
Okay. Ja, ich fand auch, ich meine, Simeone hakt sich ja quasi mit seinem Fuß im Gesicht von Olsen ein. Und als wenn der Roma-Keeper die Absicht gehabt hätte, in seinen Fuß zu beißen und ihn dadurch zu Boden zu ringen. Und man muss sich ja vorstellen, die gucken sich das im Videobeweis nochmal an und entscheiden trotzdem auf Elfmeter. Also das war wirklich ein Witz. Was sagst du, René? War es für dich ein Elfer?
Bevor er abgesprungen ist, berührt der Roma-Keeper schon die Beine leicht von Simeone beim Wegspringen. Und es ist schon etwas ungünstig, muss ich sagen. Also klar ist es ein bisschen lächerlich, weil er sich halt beim Kopf einhackt. Aber in Wahrheit spielt es natürlich keine Rolle, ob der Roma-Keeper den Stürmer daran hindert, mit dem Fuß, mit der Hand, mit dem Bauch, mit der Nase oder mit der Zehe ihn am Weiterlaufen zu hindern. Und ja, es hat ungünstig ausgesehen, aber es dann klar zu overrulen und sagen, es ist Schwalbe, wäre auch ein bisschen hart gewesen. Also wir haben heuer schon einige fragwürdige Elfmeter-Szenen gesehen. Und man muss sagen, die Roma erwischt es halt schon immer sehr unangenehm. Es war auch bei Neapel eine Szene, da hätten sie vielleicht Elfer kriegen können von Edin Dzeko. Also, naja, die Roma hat aktuell nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite, muss man auch sagen. Aber es ist auch oft bei Mannschaften, bei denen es nicht läuft, ist halt oft der Schiedsrichter schuld. Geben wir mal den Schiedsrichter die Schuld, weil wir spielen jetzt gerade nicht so gut, aber also das kommt schon sehr oft vor, muss man schon sagen. Wenn eine Mannschaft nicht gut spielt, ist sehr oft der Schiedsrichter mit Schuld. Wenn es gut läuft, redet keiner über den Schiedsrichter.
Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, frage ich euch mal, wer war denn für euch Man of the Match?
Ja. Für mich wäre Tut. Also, fand ihn gut. Also, ich finde allgemein, dass er gut angekommen ist in der Serie A. Also er hat einfach diese Dynamik, diese Leidenschaft, er versprüht so eine immense Präsenz und das gefällt mir bei ihm gut. Und ich habe jetzt auch gelesen, er soll für Frankreich ins Nationalteam einberufen werden.
Überfällig.
Ja, ist überfällig. Also er ist wirklich, wirklich gut und hat auch in dem Spiel wieder eine starke Leistung abgerufen.
Ja, war auch Man of the Match laut der FODMOB-App mit einer Wertung von 7,9. Zeigt aber schon, wie schwach die anderen Protagonisten auf dem Platz waren. Wenn man mit 7,9 schon Man of the Match wird, ne, ist nicht gerade eine überragende Bewertung. Aber trotz alledem finde ich auch, Vertu ist definitiv jemand, der absolut underrated ist in der Serie A. Ne? Niemand hat den so richtig auf der Rechnung. Aber der wurde ja auch schon im Sommer mit einigen Topclubs in Verbindung gebracht. Auch wenn es jetzt nichts Konkretes war, aber ich denke schon, dass er im erweiterten Blickfeld von einigen Topvereinen ist, ne? Mhm. Aufgrund der letzten Partien, die natürlich nicht so im Sinne Romas ausgefallen sind, wurde die Mannschaft dann sehr herzlich am Bahnhof empfangen von dem eigenen Fananhang. René, was war da los gewesen?
Ja, es ist, dass bei der Roma nicht allzu gut läuft, sind auch die Fans nicht allzu gut gestimmt. Und sie sind da am Bahnhof scheinbar dann auf die Mannschaft getroffen und haben dann wild skandiert gegen einzelne Spieler und gegen die gesamte Mannschaft, gegen das Präsidium und gegen jeden, der was zu sagen hat, und haben da ihren Unmut lautstark zu Wort gegeben. Und was für mich noch sehr einschneidend war beim Spiel Florenz gegen die Roma, war die 80. Minute. Monchi sitzt auf der Tribüne neben Totti, so halb abgewendet zum Spielfeld und zu Totti so ein bisschen, ich schäme mich, und greift sich mit der Hand so aufs Hirn. Und die Kameras zoomen ihn ran und er sah so richtig armselig auf der Bank dort, wo er da gesessen ist, aus. Und du hast richtig so gesehen, so der Hilfeschrei, was haben wir nur aus der Roma gemacht?
Ja, der hat wahrscheinlich wirklich gedacht, meine Fresse, diese Scheiße habe ich persönlich zusammengestellt.
Ja, das habe ich mit zu verantworten. Und schon am nächsten Tag nach den Skandalen der Roma-Fans hörte man, dass der tschechische Milliardär Kretinski, der ja vorher Interesse gehabt haben soll, Milan zu übernehmen, jetzt plötzlich bereit wäre, bei der Roma einzusteigen. 2,8 Milliarden soll der nette Herr schwer sein. Ob das jetzt konkret ist oder nicht, weiß man nicht, aber scheinbar ist er interessiert an einem italienischen Verein. Und eine lustige Neuigkeit noch. Paolo Sosa hat sich angeboten, er möchte die Roma gerne übernehmen, wenn es nicht allzu gut weiterläuft. Also er wäre bereit.
Als Investor.
Als Investor nicht, als Trainer.
Das ist eine berechtigte Frage, mein Freund.
Ja, keine Ahnung, was da noch für Geschäfte laufen
hat. Ja. Na gut, so wie die Roma auf dem Transfermarkt und mit ihren Geschäften umgeht, könnte er es wahrscheinlich genauso gut machen.
Ja, vermutlich. Passt.
Genau. Nein, Freunde, kein Disrespekt gegen Monchi, ne? Wir wollen keinen Disrespekt gegen Monchi. Ist ja eigentlich ein guter Mann, aber im Moment läuft es halt nicht.
Was man noch anfügen muss, natürlich auf die Situation der Roma angesprochen, dass der absolute Top-Stürmer Edin Dzeko diese Saison völlig hinter seinen Leistungen stehen bleibt, schafft es diese Saison erst auf 2 Saisontore und lässt so einige Großchancen einfach liegen. Und das sind dann auch die Punkte, die der Roma fehlt, natürlich, muss man sagen, weil eigentlich von einem Stürmer wie Dzeko mehr zu erwarten ist.
Ja, das stimmt, das stimmt. In der Champions League ist er definitiv effektiver wie in der Liga. Aber die Iowa bedroht mich wieder, deswegen machen wir Schluss, Freunde. Aber gutes Argument, Kevin. Danke für deine Expertise. Da hat der Doktor wieder gut aufgepasst.
Gut recherchiert, Kevin.
Ja, il dottore seziert den AS Rom. So, Freunde, waren das jetzt schon wieder 2 Spiele? Müssen wir wieder eine kleine Auszeit machen?
Ja.
Okay, Freunde, so schnell geht's. Wir machen wieder eine kleine Pause, weil ihr euch danach gesehnt habt, durchzuatmen. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
So, Freunde, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, wir sitzen immer noch hier, wir drei Waschweiber, und wir freuen uns, das nächste Spiel uns vorzunehmen. Und zwar geht's um den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Die alte Dame zu Hause gegen Cagliari Calcio. 3-1 gewann man das Spiel. Die alte Dame wieder mal glanzlos, aber erfolgreich. Die Pausenführung war etwas glücklich, aber in der zweiten Hälfte zeigte zeigten die Bianconeri, dass sie eine Verwaltungsmaschine sind. Sie brachten den Dreier souverän nach Hause, wobei das 3-1 erst kurz vor Schluss eingetütet werden konnte. Mann des Spiels war diesmal nicht Cristiano Ronaldo, sondern Juves Spider-Man-Double Paolo Dybala. Paolo Dybala. So, Freunde, ihr müsst mir recht geben, der sieht ja wohl aus wie Spider-Man, oder?
Ja, wie dieser eine Schauspieler, wo den Spider-Man spielt, ja.
Ja, ne?
Tobi noch irgendwas, irgendwie sowas, ja.
Ja, ohne Scheiß, ich hab den gesehen, der Dybala hat doch mal die Haare grau gehabt. Na, ich dachte, Alter, der sieht aus wie Spider-Man. So, okay, wieder ein wichtiger Fakt für euch, Freunde, ne? Könnt ihr euch notieren. Paolo Dybala sieht aus wie der Schauspieler von Spider-Man. Soll einer sagen, hier lernt man nichts.
Deswegen wahrscheinlich auch diese Pose, weil er so schlecht sieht.
Il Dottore hat's wieder gut analysiert. So, Freunde, eigentlich wollte ich sagen, Mann, das Spiel ist zwar nicht Cristiano Ronaldo, sondern Paolo Dybala. Und ja, René, deine Expertise zum jungen Gaucho.
Ja, also Blitzstart für Juve in der 43 Sekunden, nach 43 Sekunden bereits. Also es war eine Mega-Aktion von Dybala, als er da nach innen zieht und dann mit einem Haken zwei Cagliari-Spieler austanzt. Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und er dann quasi im Umfallen dann mit dem rechten, schwächeren Fuß dann den Ball einnetzt. Es war eine starke Einzelaktion von Dybala. Und wie so oft, Juve glänzt durch Einzelaktionen ihrer Weltklasse-Spieler. Und Dybala jetzt im Großen und Ganzen, also sehr starke Leistung. Wenn man sich jetzt auch die Statistiken ein bisschen ansieht, 92% erfolgreiche Pässe, 5 lange Bälle, 5 davon sind angekommen, 5 versuchte Dribblings, 3 erfolgreiche Dribblings und auch die Zweikampfwerte, und das war sehr überraschend für mich, von 11 Zweikämpfen hat Paulo Dybala 8 gewonnen und 3 verloren. Also das ist, ja, also der junge Gaucho hat dieses Mal, er hat mir jetzt öfter nicht sehr gut gefallen, aber dieses Mal war er der beste Mann von Juve.
Ganz ehrlich, eigentlich könntest du ihn für einen Leonardo Bonucci hinten reinstellen. Wenn er diese Zweikampfwerte hat, ist er schon mal besser wie Bonucci, ne?
Kopfballstärke würde auch passen, ja. Das
eine Idee, ja. Die Spieleröffnung ist auch sicher gut für Dybala.
Wobei, Freunde, wir müssen ja auch fair bleiben, ne? Wenn der Bonucci mal eine positive Zweikampfstatistik hat, dann müssen wir die auch erwähnen. Er hat 3 Zweikämpfe gehabt und hat 2 davon gewonnen. Ergo hat er 66,6666 Periode 6% seiner Zweikämpfe gewonnen und ist damit jenseits der 50%. Einen kleinen Applaus für Leonardo Bonucci.
Bravo, bravo.
So, und Kopfballduelle hat er sogar, man höre und staune, 100% gewonnen. Hatte aber auch nur ein einziges Duell.
Okay.
Ja, aber muss man ihm lassen, ne? Muss man ihm lassen.
Das ist eine aussagekräftige Statistik da.
Aber wer so ein bisschen in der Defensive abgefallen ist, nicht viel, aber etwas abgefallen, Mattia De Ciglio. Jetzt meine Frage, Kevin, an dich allgemein. Was hältst du von De Ciglio?
Also Mattia De Ciglio war schon bei Milan eine Katastrophe. Ich habe doch nie verstanden, warum die den gekauft haben. Ich habe immer das Gefühl, wenn Juventus den aufstellt, dann wissen sie selber, dass sie ein Risiko eingehen. Also ich denke, die stellen den nur auf, wenn wirklich alles andere nicht geht, wenn alle Magen-Darm haben oder so, dann darf man De Ciglio ran. Es ist wirklich eine Katastrophe. Es kommt nichts an, was er macht. Er hat keine Ahnung, was er da überhaupt wirklich macht. Und ich meine, für ihn läuft, er gewinnt seine Meisterschaften so, obwohl er eigentlich nichts kann.
Obwohl er eigentlich nichts kann.
Respekt. Würde ich auch an seiner Stelle.
Aber ich meine, ich weiß.
Das sehen die meisten Juventus-Fans auch so.
Ja, denke ich auch. Ich denke einfach, De Ciglio profitiert. Also, das ist halt das Krasse, ne? Wie sehr ein Spieler von einer guten Saison profitieren kann. De Ciglio hat damals unter Allegri Rechtsverteidiger gespielt. Und das war seine Debütsaison und da war er noch so ein Jungspund und da hat er wirklich mal eine gute Serie gespielt, wo alle ihn schon als den neuen was weiß ich getauft haben. Es geht ja mal richtig schnell, der neue Cafu und keine Ahnung was. Ja, ne? Ja. Aber seitdem, muss man ehrlich sein, hat er nichts mehr auf die Kette bekommen. Und trotz alledem profitiert er bis heute dadurch und spielt jetzt beim italienischen Rekordmeister und fährt einen Meistertitel nach dem anderen ein, obwohl nichts kann. Ne? Oder, ja, nichts kann ist immer sehr dramatisch ausgesagt.
Nein, das ist schon richtig.
Ja.
Das ist aber gut so wenig zu tun, was das Video spielt. Ein bisschen so wie Ira Nokia. Der war auch damals bei Bari stark, gemeinsam mit Bonucci. Man wusste nicht genau, wer ist der Bessere von den beiden. Man wusste nur, es sind beides große Talente. Ranocchio wurde dann eigentlich mitgeschleppt, Jahre, mittlerweile schon fast, mir kommt vor, Jahrzehnte, wie schlecht ist der Typ überhaupt? Also, ich nenne ihn ja nur die Giraffe, aber das hat mit Fußball, wenn ich Ranocchio und die Giglio gemeinsam auf dem Feld sehe, also da frage ich mich, können die nicht Golf spielen oder irgendwas anderes, aber Fußball bitte nicht. Also.
Aber Bruder, eine Korrektur habe ich, Giraffen sind schnell. Man meint es nicht, aber Giraffen sind schnell. Ranocchia ist definitiv nicht schnell. Da musst du dir ein anderes Tier einfallen lassen. Ich glaube, Giraffen können eine Höchstgeschwindigkeit...
Eine lahmende Giraffe. Ich meinte eine lahmende Giraffe.
Okay. Eine Giraffe, die sich das Knie verdreht hat, sagen wir so. Okay.
Genau. Eine querschnittsgelähmte Giraffe.
Eine Giraffe, die so einen Hyänenangriff überlebt hat oder sowas und jetzt noch irgendwie so versucht, sich von A nach B zu schleppen über Tage hinweg.
Ja. Und bei Decilio ist es ein bisschen so, Juve ist jetzt quasi so der 700 PS starke Lamborghini und Allegri packt einfach hinten einfach den Pannenreifen rauf und Decilio ist einfach der Pannenreifen. Also da kannst du einfach die PS nicht auf die Straße bringen, das ist unmöglich.
Auch ein sehr schöner metaphorischer Vergleich. Da soll einer sagen, wir würden hier nichts bildlich erklären. Ja?
Die Ferrari ist hochwertig.
Ja, finde ich auch. So, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und zwar wollte ich noch auf Cristiano Ronaldo eingehen, weil wir das so selten machen. Und zwar war er für seine Verhältnisse etwas blass, aber für seine Verhältnisse, sage ich bewusst. Trotzdem konnte er dank seiner Vorlage zum 3:1 durch den Kolumbianer Cuadrado in der Topscorerliste der Serie A an Milans Suso vorbeiziehen und ist nun auf dem ersten Rang mit 7 Toren und 6 Vorlagen. Suso 4 Tore und 8 Vorlagen. Ja, Kevin, denkst du, Suso kann Cristiano nochmal gefährlich werden diese Saison?
Also Suso traue ich diese Saison sehr viel zu. Der ist wirklich in absoluter bestechender Form. Er ist maßgeblich für jeden Sieg, der irgendwie eingefahren wird. Aber wir wollen jetzt bei Juventus bleiben. Ja. Und ja, Ronaldo ist Ronaldo, von dem her. Ronaldo kann in ein paar Spielen sämtliche Rekorde oder Statistiken wieder auf den Kopf stellen. Und das ist in meiner Eingang. Also von dem her, ich denke, Ronaldo wird niemand gefährlich werden.
Alles klar, gut. Ja, ich meine, diese Woche können wir dann die beiden im direkten Duell der italienischen Belletage bewundern. Ich bin gespannt, am Wochenende sehen wir es dann. Ja, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon einen Haken hinter Juve setzen, denn die Eieruhr...
Ja, nur kurz anzufügen, also ihr könnt uns gerne auf Instagram und auf Facebook folgen. Ich werde im Stadion sein und werde so ein paar Kurzvideos machen, also könnt ihr es gerne ein bisschen mitverfolgen. Es wird Juventus gegen Milan und Bergamo gegen Inter, wird es immer wieder Videos geben. Ich werde mal beide Spiele live im Stadion anschauen und könnt uns gerne bei diversen Seiten folgen und könnt es dann ein bisschen mitverfolgen, was sich da so live vor Ort im Stadion auch tut, ein bisschen Stimmung aufschnappen und so.
Freunde, dann gehen wir weiter. Wir waren jetzt Juve Cagliari, dann kommen wir,
Jetzt geht die Party los.
Jetzt geht die Party los, ja. Für uns Rossoneri, Udinese Calcio musste im San Siro, Entschuldigung. Ja.
Falsch.
Milan, Korrekturschnitt. Obwohl, ist mir zu viel Arbeit, das rauszuschneiden. Wir machen einfach diesen One-Take weiter. Milan musste in der Dacia Arena ran, gegen Udine. Und gewann mit 1:0. Diese Woche spielte man bereits das Nachholspiel gegen den FC Genua. Das gewann man 2:1. Und auf einmal ist der vielgeschasste Gattuso Trainer einer Mannschaft, die auf einem Champions-League-Platz steht. So schnelllebig ist diese Serie-A-Tabelle. Ne? Bei Milan ist man wieder voll im Plan. Und ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst Steven Spielberg hätte Probleme gehabt, diese Dramaturgie die die Rossoneri diese Woche an den Tag gelegt haben, in seinen Filmen wiederzuspiegeln. Selbst Gattuso verließ vorzeitig den Platz, der er sich die letzten Sekunden des Spiels nicht mehr anschauen konnte, also jetzt gegen Udine. Und am Ende kommt statt Captain America Capitano Romagnoli und rettet allen in der letzten Sekunde den Arsch. René, was sagst du zum Milan Capitano und dessen Leaderqualitäten, die er diese Woche an den Tag gelegt hat?
Also unfassbar, wie du gesagt hast, das könntest du in einem Film nicht besser beschreiben. Also er macht gegen Genua in der letzten Minute das Siegtor, in der Zlatan Ibrahimovic mega Schusstechnik Variante das 2:1, also den Ball musst du mal so übernehmen, und dann in der 97. Minute gegen Udine wieder mit einem strammen Schuss ins Kreuzeck. Also man muss sich vielleicht überlegen, ob man Romagnoli nicht auch mal auf der 9 probieren sollte. Also echt eine krasse Schusstechnik. Aber ja. Was vor allem zu sagen ist, also für Romagnoli im Speziellen, er war in der vorigen Saison richtig, richtig stark und auch der beste Innenverteidiger, den Milan hatte, auch stärker als Bonucci, aber es war Bonucci zu verdanken, dass Romagnoli so stark war. Für mich hat er immer den Eindruck gemacht, Bonucci nimmt den ganzen Druck von Romagnoli und Romagnoli kann dann aufblühen, egal ob es in der Spieleröffnung, in den Zweikämpfen ist. Romagnoli war Weltklasse, weil Bonucci da war. Ja, also hat ihm viel abgenommen und jetzt fehlt so ein bisschen diese Routine, diese Klasse. Und jetzt ist Romagnoli ein bisschen auf sich alleine gestellt, denn Musaccio und Zapata, die muss eher Romagnoli mitschleppen und mit dem ist er jetzt die ersten Spiele noch nicht so zurechtgekommen und man merkt, aber er wächst jetzt in die Rolle hinein. Er wird stärker, er nimmt diese Führung, Aufgabe, die von ihm verlangt wird, nimmt er an und kann damit auch wachsen. Und ich glaube, die Tore geben ihm unfassbares Selbstvertrauen, wie er da gestanden ist, wie die Christusstatue in Rio de Janeiro, ein bisschen eben wieder im Zlatan Ibrahimovic-Manier, zieht sich das Trikot und stellt sich dann vorne hin. Das war schon, du hast schon gesehen, er strotzt es vor Selbstvertrauen. Und ja, ich glaube auch, dass er defensiv jetzt durch das noch mehr wachsen kann. Der Plan war natürlich, dass Caldara neben ihm spielen soll, glaube ich, prinzipiell, und der fällt halt jetzt sehr lange aus. Jetzt muss halt Milan immer mit einer Notlösung neben Romagnoli spielen und das ist halt auch schwierig für ihn im Speziellen. Also, dass er nochmal den nächsten Step machen kann, würde er vermutlich wieder einen retournierten Innenverteidigerpartner, einen richtig starken, brauchen jetzt, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht einen Thiago Silva oder so.
Oder ein Eric Bailly von Manchester United, ne? Das Gerücht kam ja heute auf, dass der... Ja, dass der mit dem AC Milan in Verbindung gebracht wird. Soweit ich weiß, ist das ein Innenverteidiger, der sehr zweikampfstark ist, aber kein Stellungsspiel hat, ne? Ob der so gut da reinpasst?
Ist auch ein bisschen so ein Zweikampfmonster eigentlich, also ja.
Ja.
Also. Ja. Aber der bringt ja auch alles mit für Zweikämpfe. Sehr robust, groß,
ja.
Ja. Schwarz.
Schwarz. Das ist definitiv ein Attribut für Zweikampfstärke. Hat man jetzt auch an Zapata gesehen, ne? Kaum war der Junge auf dem Platz, da spielen wir zu null. Das sage ich die ganze Zeit, den Zapata, ne? Das ist unser Abwehrchef, den müssen wir öfter aufstellen. Den habe ich gesehen da im Clip mit Reina, wo er auf diesem Salsa gedanced hat. Ja, ich glaube, wenn ein Mann so einen Hüftschwung hat, warum läuft der nicht von Anfang an auf, ne?
So. Zapata sagte mal in einem Interview: Wenn ich konzentriert bin, stoppe ich jeden Stürmer der Welt.
Genau, und kommt nur sehr selten vor.
Das Problem ist, Zapata ist nur in 1 von 10 Spielen konzentriert. Also die Ansage stimmt prinzipiell schon ganz gut, aber ja, wenn du in 9 von 10 Spielen unkonzentriert bist, ist es halt relativ uninteressant, um es kurz zu machen.
Also ich finde, er ist der 3-Spiele-Zapata. Ne? 2 Spiele kannst du ihn einsetzen, so als Ersatzspieler, beim dritten, dann fahren alle Synapsen runter und ja, dann das haben heißt, wieder seine
Böcke. Gegen Juve sollte es nochmal gut gehen.
Genau. Gegen Juve ja, kannst du nochmal aufstellen.
Wir waren in der 100. Minute, also.
War das gesagt? Ich hab's nicht verstanden.
Ich hab gesagt, das wird grenzwertig mit dem dritten Spiel. Durch das, dass wir in die Verlängerung mussten, ist wahrscheinlich das schon angebrochen.
Das wird ja, da musst du den halt auswechseln, ne? Rechtzeitig. Da musst du genau auf die Uhr gucken. Aber Kevin, jetzt mal zu dir. Ich weiß, du wolltest die Fragen nicht beantworten, aber ich frag dich trotzdem. Ich will das aus dir rauskitzeln. Wie fandst du denn den Bakayoko, dein Freund? Ich mache es trotzdem. Ist mir egal, ob du drauf antworten willst oder nicht.
Ich kann drauf antworten. Ich antworte auf alles. ich bin ja nicht Kevin Kurani.
Was ein Mann.
Also von dem her würde mal sagen, es war eine solide Partie, aber ich möchte den jetzt auch nicht direkt loben dafür, weil meistens ist es so, wenn du Spieler dafür lobst, dann kackt der Gegenüber wieder richtig rein, weißt, dann wird er wahrscheinlich der Vorlagengeber Nummer 1 sein. Deswegen, er hat eine gute Partie beschritten, aber da die Statistik immer noch gegen ihn spricht, weil die Statistik nun mal nicht von einem von 10 Spielen anderen 9 Spiele überwinden kann, muss man natürlich sagen, bleibt es abzuwarten, wie man das Ganze einschätzen darf. Er hatte auch gegen Genua ein relativ gutes Spiel, bis er meinte, 1 ist besser als 1-0. Und deswegen, ja, er war ja maßgeblich schuld an dem Gegentor, von dem her bleibt es abzuwarten. Weil an dem Spiel war er okay, aber man darf es nicht überbewerten.
Okay. Gut, dann René, was denkst du, warum tut sich Milan oder warum hat sich Milan diese Woche gegen die vermeintlich Kleinen so schwer getan?
Das ist eine gute Frage. Ja, mit Schuld ist mit Sicherheit sind die vielen Ausfälle vom AC Milan. Ich meine, es ist ja mittlerweile ein weiß nicht, auf der chirurgischen Ambulanz laufen weniger Verletzte rum wie bei Milan auf Milanello. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Es ja. ist Bilia verletzt, Bonaventura, Caldara, Higuain, Calhanoglu, Calabria, Conti und Strinic. Ja. Also von diesen 8 Spielern kommen 7 für die Startelf in Frage. Und das ist natürlich schon auch ein herber Rückschlag, wenn du das alles wegstecken musst. Du musst das auch alles umstellen. Du musst
kleine Korrektur, René. Kleine Korrektur. Conti war wieder im Kader gegen Udine. Ja, aber ansonsten war es stimmig, was du gesagt hast.
Gattuso hat gesagt, Conti braucht mindestens noch 5 Wochen, bis er bei 100% ist und er wird ihn auch bis dorthin nicht einsetzen.
Oh, das,
das war das, was ich gehört habe und er hat jetzt auch gesagt, er will ihm jetzt in der Primavera erst einmal 90 Minuten gönnen und das kann auch noch 1-2 Wochen dauern.
Ja.
Also daher, Conti ist dabei, ich glaube, er ist auch ein bisschen dabei, um ihm wieder der Mannschaft etwas näher zu bringen, aber ich glaube nicht, dass Conti auf der Bank sitzt, damit er auch eingesetzt wird. Also er hat auch noch kein einziges Mal aufgewärmt. Es stimmt, er ist dabei, aber ich glaube, er ist nicht wirklich einsatzbereit. Darum zähle ich ihn auch aktuell noch nicht zu den Spielern, die jetzt nicht verletzt waren.
Okay.
Aber man muss schauen, wenn es jetzt gegen Juventus geht, wird es natürlich mit der zweiten Mannschaft unter Anführungszeichen wird es für Milan schon richtig hart. Also gegen das Top-Team der Serie A, von Sieg zu Sieg, da müssen schon einige Spieler nochmal zurückkommen, dass da was geht.
Ja, da hat der Kevin recht. Betis Sevilla steht auch noch vor der Tür. Also ich denke mal, die nächsten 2 Spiele werden wieder etwas Unruhe in den Verein bringen, weil, ja, also ich denke mal, da werden 2 Niederlagen auf uns warten. Vor allem, wenn man sich die Verletzungsmisere jetzt ansieht. Higuain, ist eigentlich schon klar, was er hat?
1-2 Wochen Stand, aber es besteht die Chance, dass er gegen Juventus spielen kann, eine leichte Rückenblessur.
Okay.
Bonaventura wird zurückkommen, Calhanoglu wird zurückkommen und Calabria.
Okay.
Wie es jetzt stand jetzt.
Okay.
Aber ich denke, dass eine Niederlage gegen Betis Sevilla keine Unruhe reinbringt. Die Euroleague ist im Endeffekt interessiert jetzt kaum jemanden. Rausfliegen wäre natürlich unangenehm, aber Hermann hat dann trotzdem noch das Duell gegen Olympiakos. Und also ich denke nicht, dass irgendjemand jetzt wirklich einen Fokus auf die Euroleague hat.
Okay. So, die Eieruhr hat mich wieder von der linken Seite angeschnauzt. Wir sind soweit durch, oder möchtet ihr noch was sagen zu Milan?
Ja, ich möchte mal nochmal zu Romagnoli kommen, noch ganz kurz.
Und dann. Ja.
Also, bei Romagnoli hat man aber auch gesehen, er ist der Kapitän der Mannschaft, und wenn man sich die Situation des Torwarts nochmal ansieht, zwischen Suso und Romagnoli wurde der Ball des Öfteren hin und her geschoben.
Ja.
So nach dem Motto, schießt du, es hat sich keiner so wirklich getraut, man wusste, es ist die letzte Aktion, es wird danach nichts mehr folgen, dann bekommt Romagnoli den Ball von Suso, der natürlich wieder eine Torvorlage mehr dadurch bekommt, und er nimmt seine Eier in die Hand und sagt, ich mach das Ding jetzt, und zimmert den wirklich unwiderstehlich ins Kreuzeck rein und bringt somit den Siegestreffer, und ich denke, genau dafür ist ein Kapitän da, und wie René schon gesagt hat, das wird extrem Selbstvertrauen geben, also das muss man nochmal erwähnt haben.
Ja, also so wie es aussieht, Romagnoli avanciert gerade zum neuen Caldara der letzten Saison, ne? Von seiner Torgefährlichkeit her, wenn er so weitermacht. Mhm. Gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch schnell die kleinen Partien vor. Da sind wir ja ganz schnell mit durch. Und zwar kommen wir zu Sampdoria Genua gegen Torino. 1-4 ging die Partie aus. Beide Teams hatten in etwa die gleichen Spielanteile, jedoch war der Toro einfach zwingender in der Offensive und konnte sich mehr Torchancen herausspielen. Und mir schien es so, als hätte ein Mann unseren Podcast mit der Schmähkritik von letzter Woche gehört. Wer war dieser Mann, Freunde?
Igalo!
Belotti. Richtig. Ja, Belotti, Doppelpack geschnürt, bereitete ein weiteres Tor vor und scheint nun Blut geleckt zu haben nach unserem Podcast. Das hat er sich nicht gefallen lassen, diese Kritik. Und ja, das 1-0, ne? Typisch Belotti mit dem Kopf nach einer wunderschönen Flanke von Kniescheiben Silvestri, falls ihr den kennt. Ihr wisst auch, warum er Kniescheiben Silvestri heißt. Für die, die letzte Woche das Spiel nicht gesehen haben, De Silvestri hat mit der Kniescheibe ein wunderschönes Tor vorbereitet, für den Gegner aber. Deswegen ist er jetzt für mich Kniescheiben Silvestri. Und das zweite Tor, ein Elfer, den er aber selber herausgeholt hat. Und das 4-1 bereitete er dann auch noch für Armando Izzo vor. Also, der Toro überholt Samp und rückt auf Platz 7 vor und ist nur noch ein Punkt hinter den europäischen Plätzen, während die Liguria auf den 11. Rang abrutschen und in den letzten zwei Partien mehr Tore kassiert haben wie die komplette restliche Saison. Das ist doch mal ein Wort, ne? Ich glaube, Samp hat jetzt 4 Tore gegen den Toro kassiert und gegen Milan 3 sind 7 Buden in 2 Spielen.
Bitte fahren Sie fort.
Denn wir wollen keine Zeit verlieren. So, dann okay. Es wird Zeit für den Ventura-Effekt, Freunde. Da freuen sich schon alle drauf. Chievo Verona hat gegen den US Sassuolo im eigenen Stadion gespielt und hat das Spiel souverän 0-2 verloren. Die Tore erzielten Federico Di Francesco. Und wenn's läuft, dann läuft's richtig, denn das 2-0 erzielte Emanuel Giaccherini mit einem wunderschönen Eigentor per Brust. Denn für seinen Trainer geht er bis ans Limit.
Was ich noch erwähnen möchte, weil es so legendär war und weil Chievo einfach überragend war, sie hatten in 90 Minuten oder in 93 Minuten, was sie gespielt haben, 0 Torschüsse. Zu Hause 0 Torschüsse und einen Torversuch gegen das übermächtige Sassuolo. Es ist eine großartige Leistung von Ventura wieder und man sieht seine Handschrift eindeutig.
Ja, Ventura, ich habe das gelesen, Ventura hat das trainieren lassen, ne? Wie man zu keiner Torschance kommt.
Es also war brillant, es war eine Meisterleistung,
ja.
Es war eine Darbietung der Sonderklasse, wenn du spielen lässt. Und ich hoffe, er kann noch viele Jahre Chievo Verona erhalten bleiben. So schaffen sie auch den Durchmarsch in die Serie D. Das ist alles möglich.
Ja. So, also wir haben, wenn man sich Statistik nochmal zu Gemüte führen möchte, und das möchten wir, weil sie so schön ist, 3 Spiele, 0 Punkte, 2-9 Tore, Tabellenletzter mit bereits 7 Punkten Abstand zum vorletzten Frosinone. Kevin, du bist noch mit deiner Wette im Rennen, würde ich sagen.
Ja, also ich bin mir bei meiner Wette auch sehr sicher, ich würde da Haus und Garten alles draufsetzen. Die werden bis zur Rückrunde, also sprich am 19. Spieltag, wird Chievo definitiv immer noch minus einen Punkt haben. Die werden nirgends auch nur einen Unentschieden rausholen, da bin ich mir sicher. Und Giaccherini hilft mir auch zur Not, wenn es doch mal eng werden sollte. Also von dem her.
Wie viel hast du ihm zugesteckt, il Dottore?
Darüber darf nicht gesprochen werden.
Gentleman Agreement, ne? Ein Gentleman genießt und schweigt. So, wir machen weiter, die Zeit läuft uns davon. Sassuolo rückt auf jeden Fall mit dem Sieg auf Rang 6 vor und belegt damit einen Euroleague-Platz. So, dann kommen wir zu einer sehr glanzlosen Partie. Parma gegen Frosinone, ein glanzloses 0-0. Der Traditionsclub aus der Emilia-Romagna ist damit seit 3 Spieltagen sieglos und darf sich über das Unentschieden nicht beschweren, denn der Tabellenvorletzte war absolut ebenbürtig. Rang 12 heißt es jetzt für Parma. Dann, ja, Bologna gegen Atalanta. Die Truppe von Pippo Inzaghi durfte gegen die Lombarden ran. Verlor das Spiel nach der 1:0-Führung durch Mbaye, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist. Ne? Hat ja letzte Woche sein erstes Serie A-Tor erzielt. Und da hatte ich gedacht, eine Woche später, ich mache gleich noch eins. Und ja, das 1:0 hat aber nicht gereicht, denn Gianluca Mancini und Duvan Zapata treten die Partie. Eine Frage, Gianluca Mancini, ist das der Sohn von dem Nationaltrainer Mancini eigentlich? Weiß das einer von euch?
Nein. Leider passen. Das musst du mal fragen, wenn ich das recherchiere.
Ich glaube aber nicht.
Gut, werden wir für das nächste Mal recherchieren, aber das werden wir noch rausbekommen, Freunde. Ja. Aber was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, das Tor von Mbaye wurde von Santander vorbereitet, ne? Den
paraguayanischen Panzer.
Ja, das Pferd aus Paraguay sammelt einen weiteren Scorerpunkt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Atalanta mit dem dritten Sieg in Folge nach einer Durststrecke von 8 Spielen ohne Sieg reihen sich die Lombarden nun auf Rang 10 ein, jedoch nur 3 Punkte hinter einem Euroleague-Platz. Bester Mann bei Atalanta, ein Deutscher, Robin Gosens, spielt Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld, kann beides, 24 Jahre jung, hat den Weg aus Holland nach Italien gefunden, hat dort bei Vitesse und Heracles gespielt und bestätigt seine starke Form diese Saison und konnte jedes Spiel, das er von Anfang an bestritten hat, mehr als nur überzeugen. Sehr stark gegen den Ball, gut in der Luft, schaltet sich immer wieder klug in der Offensive ein und antizipiert außerordentlich gut. Einen Tor und eine Vorlage hat er schon auf dem Konto. Ja, wird so langsam ein Mann für Jogi Löw, würde ich sagen. Lass mal einfach mal so im Raum stehen, ne?
Genau.
So, Pippos Mann weiterhin auf Platz 17, mittendrin im Abstiegskampf. Und ja, Freunde, ich würde sagen, sind wir durch oder meine ich das nur?
Wow. Ich glaube, wir sind unter einer Stunde geblieben.
Ja, ne? Ich glaub's wohl. Ich glaub's Schnell wohl.
Rein.
So, Freunde, damit verabschieden wir uns von diesem Podcast. Ich denke, wir haben unsere Zeit wieder unterboten. Das werden wir aber dann nachher sehen, wenn ich die Folge schneide. Und ich bedanke mich bei meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
Ciao, tschüss.
Und il Dottore Modena.
Buona notte a tutti.
Alles klar, Freunde. Wir sehen uns dann zum nächsten Podcast auf meinsportpodcast.de wieder. Und haltet euch wacker. Bis dann. Buonanotte e ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de